Grüego, Genossin Gumo.
Gumo, Genosse Balekta.
Und einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Ich hoffe, du hattest ja einen guten Rutsch.
Ja, frohes neues Jahr. Es ist heute der erste, wenn man diesen Podcast hört, aber eigentlich ist erst der 30. Dezember. Das heißt, wie gut ich gerutscht bin, weiß ich noch nicht an diesem Punkt. Aber Zukunftslaura wird das bestimmt wissen und sie wird bestimmt sagen, es war mega.
Zukunftslaura wird es auch in all ihren Social-Media-Kanälen kundtun, wie gut sie rübergerutscht ist.
Vermutlich.
Deswegen ist jetzt der Zeitpunkt, an dem ihr einfach während ihr den Podcast hört, schnell rübergeht und Zukunftslaura auf all ihren Kanälen folgt. Genauso wie ihr dem Schweigekartell bitte in diesem Augenblick auf allen Kanälen folgt. Sprich YouTube, sämtliche Podcast-Plattformen, die ihr kennt und Instagram. Und überall dort, das muss ich an der Stelle bemängeln, ist in der letzten Woche nicht so wirklich passiert, auch einen Kommentar da lasst. Dankeschön.
Genau. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr Honey Balekta auch gerne überall folgen, wo man ihn so finden mag. Und weil das nach unserem Aufruf letzte Woche, oh Wunder, noch nicht passiert ist, falls ihr coole, lässige Unternehmen kennt oder seid, die Lust haben, uns Geld zu geben, um super ins Jahr 2026 zu starten, sind wir da natürlich auch sehr froh drum.
Diese, krass, das ist, heute ist der 1.1., beziehungsweise während wir diesen Podcast aufnehmen, ist noch der 30.12.2025 und dementsprechend, weil da ist ja so eine gewisse Gleichzeitigkeit, die da stattfindet. Wir bewegen uns um den Jahreswechsel herum, egal ob wir jetzt aufnehmen oder ihr zuhört. Was ist im letzten Jahr so passiert? Und wir haben uns gedacht, das ist etwas, womit wir uns durchaus auch in dieser Podcast-Aufnahme mal beschäftigen können. Wir haben jetzt nicht vor, den großen Jahresrückblick zu machen, weil der wird euch und uns ohnehin an jeder Ecke, an der wir uns bewegen, um die Ohren gehauen, sondern wir dachten uns, wir suchen uns so ein paar Events raus oder so ein paar markante Ereignisse und sprechen da einfach drüber. Vor allen Dingen dann aber auch noch daran anknüpfend beschäftigen wir uns noch ein bisschen damit, was wird im nächsten Jahr wohl so passieren.
Ja, wir werden ein bisschen in die Glaskugel reingucken und schauen, was unsere Wahrsagerfähigkeiten so zu bieten haben. Aber erstmal haben wir uns jeweils drei, wie du schon sagtest, Dinge rausgesucht, die für uns besonders bedeutsam waren. Und die sind ja alle drei jetzt nicht in einer spezifischen Reihenfolge und zumindest bei mir auch nicht unbedingt positiv beziehungsweise beidseitig zu bewerten an vielen Stellen. Magst du vielleicht mit deinem ersten Punkt mal reinstarten?
Ja, sehr gerne. Genau, wir haben uns ja überlegt, es sollen einfach drei markante Ereignisse politischer Natur sein. Und ich glaube, also und dabei dann entweder Top oder Flop, wie man so schön sagt, also es sollen einfach drei wichtige und für die Zukunft dann wahrscheinlich relevante oder für den jeweiligen Augenblick dann relevante Ereignisse sein. Ich fange gerne an, weil mein erster Punkt davon, möglicherweise hast du vielleicht sogar noch einen früheren im Jahr, aber mein erster beginnt oder setzt relativ früh ein in diesem Jahr. Und zwar ist das die Abstimmung im Bundestag über die Sonderschulden, die bezüglich der Aufrüstung der Bundeswehr und der Kriegstüchtigkeit Deutschlands durchgeführt wurde. Da haben Union, SPD und die Grünen gemeinsam eine Zweidrittelmehrheit gebildet, um eine Grundgesetzänderung durchführen zu können und damit dann die neuen Sonderschulden zu beschließen, die in Höhe von 1 Billion Euro eben genau zu diesem Zweck aufgebracht wurden oder aufgenommen werden. Und das Ganze ist für mich deshalb so relevant, weil es einen einmaligen Vorgang einfach in der Geschichte der Bundesrepublik darstellt, dass ein alter Bundestag nach der Wahl, also ein abgewählter Bundestag, eine abgewählte Mehrheit, noch einmal einberufen wird, um erstens eine Grundgesetzänderung zu beschließen, und das kam davor noch nie vor, und zweitens ein Gesetz zu beschließen, für das es im neuen Bundestag, der neu gewählte Bundestag, keine Mehrheit gibt. Das sind beides Dinge, die es davor noch nie gab, die davor noch nie vorgekommen sind und die auch in meiner Wahrnehmung einen ganz erheblichen Beitrag dazu leisten, dass das Vertrauen sehr vieler Menschen in die Demokratie verloren geht. Also ich glaube, da kann man noch so sehr vollkommen zu Recht auf die AfD zum Beispiel draufhauen, aber Union, SPD und die Grünen haben hier der Demokratie in meiner Wahrnehmung zumindest wirklich einen Bärendienst erwiesen, indem sie, ja, so, man muss es so sagen, undemokratisch gehandelt haben.
Ja, definitiv. Und ich finde es auch besonders bedeutsam, gerade weil sich dann ja im Anschluss und rund um die Bundestagswahl gerade auch Grüne und SPD immer wieder als Retter der Demokratie hochstilisiert haben, vor allem im Kontext von, wir dürfen Merz nicht zum Kanzler wählen, obwohl sie ja genau mit der CDU und noch viel undemokratischer, als es in einem Kontext einer Wahl irgendwie zustatten gehen kann, gehandelt haben. Und da finde ich immer, ich finde es immer so witzig, wie das für Fähnchen im Wind manche Parteien dann an diesen Stellen dann doch sind und sich auf der einen Seite immer als die Guten darstellen wollen, auf der anderen Seite aber mitnichten eine Politik machen, die den Menschen nützt, beziehungsweise überhaupt ehrlich den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes gegenüber ist.
Ja, definitiv. Und das ist, gerade mit Blick auf die Union, ist ja auch diese Abstimmung eine, die letztlich komplett dem widerspricht, was die Union zuvor propagiert hat in ihrem Wahlkampf. Da war ja Merz schon dadurch erstmal auffällig, dass er generell jede Form von weiterer Verschuldung im Grundsatz abgelehnt hat und dann eben noch diesen alten Bundestag zu nutzen. Und das ist einfach ein Gesamtbild, das da entstanden ist, das ja der Demokratie meines Erachtens eher schadet als nützt. Was da natürlich auch immer noch dazugehört zu dieser Thematik, ist dann die zugehörige Abstimmung im Bundesrat. Da habe ich vorhin extra nochmal nachgeschaut, weil es mir sehr wichtig ist. Da wird ja und auch zu Recht sehr kritisiert, dass die Linke dem dann im Bundesrat zugestimmt hat und das abgenickt hat. In den Ländern Bremen und Mecklenburg-Vorpommern. Und in denen sie eben an der Regierung beteiligt sind. Und da ist meines Erachtens auch nochmal zu berücksichtigen, die in diesen jeweiligen Landesregierungen stand die jeweilige Landesregierung zur Debatte. Also da haben die Koalitionspartner wohl recht deutlich signalisiert, dass sie die Regierungskoalition platzen lassen, wenn die Linke hier nicht zustimmt. Rechtfertigt es meines Erachtens nicht, für sich dazu zu stimmen, was das Ganze aber etwas in einem anderen Licht erscheinen lässt. Und das ist mir nicht in dem Umfang bewusst gewesen die ganze Zeit, weil es, glaube ich, auch bewusst aus dem Diskurs rausgelassen wird. Es hätte keinerlei Unterschied gemacht, wie die Linke hier abstimmt. Also wenn die Linke dagegen gestimmt hätte, dann wäre die nötige Mehrheit im Bundesrat trotzdem da gewesen. Etwas anders hätte es nochmal ausgesehen, oder deswegen stand das Ganze auch so auf der Kippe lange Zeit, weil die Freien Wähler in Bayern auch lange Zeit gesagt haben, sie wollen dem nicht zustimmen. Und dann mit eben der fehlenden Zustimmung aus Bayern, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen wäre die Zweidrittelmehrheit nicht zustande gekommen. Die Freien Wähler haben dann aber wenige Tage vor der Abstimmung doch signalisiert, dass sie entsprechend abstimmen werden, und damit war das eh hinfällig.
Ich glaube, das ist ein Mechanismus, den wir aber oft beobachten, dass gerade die Linke oft verantwortlich gemacht wird, eben für solche Vorgänge, obwohl es an manchen Stellen auch keinen tatsächlichen Unterschied macht. Nichtsdestotrotz kann ich den Unmut darüber nachvollziehen und teile ihn auch. Also ich finde es nicht richtig, wie die dort abgestimmt haben. Ich finde es ist aber dennoch eine Verzerrung der Tatsachen zu sagen, nur aufgrund der Linken wäre das jetzt passiert, genau wie es bei der Wahl von Merz zum Kanzler gewesen ist, wo ich auch finde, dass da wo wir uns nicht richtig verhalten haben oder die entsprechenden Abgeordneten sich nicht richtig verhalten haben, aber dennoch es so oder so gelaufen wäre, wie es gelaufen ist.
Ja, ich glaube, das ist eben gerade mit Blick auf diese Kanzlerwahl, ist es, ich weiß nicht, vielleicht kommen wir ja auch dazu noch. Ich glaube, dass da die Kommunikation einfach sehr blöd gelaufen ist und sehr viel eleganter hätte gestaltet werden können. Was du sagst, ist da auch nochmal sehr richtig. Ich glaube auch, wir müssen uns einfach vorstellen, was passiert wäre, hätte die Linke dem nicht zugestimmt, dass Paket wäre trotzdem durchgegangen, weil die Linke es ja nicht ablehnen konnte. Und dann hätten die Koalitionspartner ihre Regierungen jeweils aufgekündigt. Das wäre an Lächerlichkeit einfach nicht zu überbieten gewesen. Und also das wäre, glaube ich, aus einer rein taktischen und kommunikativen Sicht auch nochmal ein sinnvoller Move gewesen. Aber im Nachhinein muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, tun wir uns jetzt relativ leicht, das zu bewerten.
Ja, ich glaube, wir müssen, sollten und müssen das kritisieren und auch eine Partei, die immer noch am allerlinkesten von allen Parteien steht und der wir auch beide angehören, muss kritisiert werden und auch scharf kritisiert werden, wenn sie halt mal Scheiße baut. So, dennoch finde ich, ist es kein Grund, sie völligst zu verteufeln. Da haben wir genug andere Leute im Bundestag sitzen, die da wesentlich mehr zu beitragen, dass hier alles den Bach runtergeht. Und da würde ich an dieser Stelle auch zu meinem ersten Punkt kommen, der sich auch gegen Anfang des Jahres ordnet. Und das ist der sogenannte Brandmauerbruch, also die Zusammenarbeit, mehr oder weniger Zusammenarbeit von CDU und AfD bezüglich des Fünf-Punkte-Plans zur Asylpolitik, wo es vor allem auch um Pushbacks an den Grenzen ging, die ja auch nochmal auf anderer Ebene als sehr kritisch und zuweilen auch illegal zu bewerten sind. Aber dieser Brandmauerbruch der CDU, der hat ja ganz schön was ausgelöst, kurzfristig. Und dieses kurzfristig ist mir noch fast wichtiger als das Vorgehen der CDU, weil ich fand, es war sehr abzusehen, dass an irgendeinem Punkt die CDU mit der AfD zusammenarbeiten wird. Sie tut es immer wieder auch auf Landes- und Kommunalebene. Das passiert fortlaufend, dass es da gemeinsame Abstimmungen gibt. Und ja, zuletzt hat sich ja auch dieses wunderbare Bündnis gegründet aus CDU, AfD und SPD, meine ich. Ganz
Ich glaube, SPD nicht.
SPD nicht. Ich habe, dann habe ich
Fairerweise,
vielleicht
obwohl
was
es niemanden
Falsches
wundern
gelesen.
würde, aber ja.
Aus CDU und AfD. Also, dass das passiert und dass CDU und AfD zusammenarbeiten, hat mich tatsächlich recht wenig gewundert, beziehungsweise ist die Politik ja schon lange sehr ähnlich gewesen. Was für mich vor allem wichtiger Punkt war, war einerseits, wie groß die Empörung in der Bevölkerung war darüber. Also, wir haben ja wirklich riesige Demonstrationen gesehen. Wir haben einen großen Aufschrei gesehen, was man prinzipiell als positiv bewerten kann, meiner Meinung nach. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass nichts weiter passiert ist. Eben weil diese Demonstration meiner Meinung nach eben auch nur das waren. Es haben sich eine Menge Menschen zusammengefunden, was wie gesagt sehr gut ist, aber sie haben sich nicht weitergehend organisiert. Sie haben so ein bisschen einfach. Ja, ich will es gar nicht zu negativ irgendwie benennen und sagen, es war nur fürs gute Gewissen, bei vielen Menschen sicherlich, bei allen definitiv nicht. Aber wir haben es an diesem wichtigen Punkt nicht geschafft, mehr Menschen in die Organisation zu bringen. Und ich glaube, wenn wir das geschafft hätten an diesem Punkt, dann würden wir heute vielleicht woanders stehen.
Ja, ich stimme dir da voll zu. Ich habe das Gefühl, dass die Demos, die zum damaligen Zeitpunkt stattgefunden haben, einfach nicht inhaltlicher Natur waren. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle gerade von linker Seite zu dem Zeitpunkt verpasst haben, klarzumachen, dass es hier um etwas Inhaltliches geht. Dass es nicht um die AfD geht, weil sie die AfD ist, sondern dass es um die AfD geht, weil ihre Inhalte massiv gefährlich sind. Und wenn andere Parteien diese Inhalte übernehmen, sie nicht dadurch zu guten Inhalten werden, dass irgendwelche anderen Parteien sie jetzt vertreten und propagieren. Und ich glaube, dass das wirklich verpasst wurde. Und ja, das ist ein großes Problem in meiner Wahrnehmung.
Ich glaube, wir stoßen an genau diesen Stellen, wo so große Ereignisse irgendwie aufploppen, die moralisch leicht als negativ zu bewerten sind, insbesondere aus linker Seite. Von linker Seite wird es oft verpasst, das dahinterstehende System zu kritisieren. Und man kritisiert dann eben nur das Oberflächliche und da sehe ich auch einen großen Konflikt, wie es ja einfach mit der bürgerlichen Linken oft verläuft, die sagen, Nazis sind blöd, das ist falsch, das ist schlecht, das ist moralisch nicht richtig, was man definitiv so sehen kann, und das machen auch nicht alle, aber an vielen Punkten ist es dann ja dieses Nazis essen heimlich Döner, haha, wir machen uns so ein bisschen darüber lustig, auch wie die aussehen, diese ganze Geschichte, die aber völlig
Dass
verpasst,
die
was
alle
sind
keine Rechtschreibung drauf haben.
genau solche Dinge, die ich an manchen Stellen sogar irgendwo nachvollziehen kann, weil wenn ich sauer bin, dann denke ich mir auch manchmal so, was laberst du mich hier mit Herrenrasse voll, so, und guck dich mal im Spiegel an, aber das bringt nichts. Und das ist total sinnlos, weil es ja das Aussehen, die Rechtschreibung, der Intelligenzquotient nichts damit zu tun hat, prinzipiell nichts damit zu tun hat, was für eine Partei man wählt oder ob man jetzt Nazi ist oder nicht. Es gibt jede Menge konventionell unattraktive Menschen, sicherlich, die links wählen. So, was Attraktivität ist, nochmal ein anderes Thema. Aber ne, was ich sagen will, wir reden nicht über das System, was dahinter steht, oft an diesen Punkten. Und das verhindert dann eine weitergehende Debatte und halt auch eine Veränderung am Ende des Tages.
Ja, voll, voll. Ich würde da tatsächlich an dem Punkt sogar noch einen Schritt weiter gehen. Oder vielleicht einmal kurz vorangestellt, ich finde es immer etwas schwierig, wenn die. Nicht, dass du das jetzt gemacht hättest, aber ich beobachte das schon im linken Diskurs, dass wir eine Entwicklung haben, die wieder dahin geht, dass wir die Moral so generell versuchen rauszunehmen. Und das ist, halte ich grundsätzlich für falsch, weil ich Moral an sich schon für etwas, natürlich etwas sehr Individuelles, aber schon für einen Wert halte, der eine Rolle spielen muss und sollte. Bei aller Liebe zum Materialismus, die ich definitiv habe, aber sollte die Moral dennoch eine Instanz sein, meines Erachtens, die eine Rolle spielt, einfach weil sie in der Realität vieler Menschen oder eigentlich aller Menschen eine Rolle spielt. Dennoch, oder möglicherweise gerade deshalb, ist, glaube ich, dieses auf Äußerlichkeiten gehen, nenne ich es jetzt mal. Und damit meine ich sowohl die offensichtlichen Äußerlichkeiten von Menschen als auch die, ja, Intelligenz, die Fähigkeiten, whatever, halte ich nochmal für schwieriger, weil es letztlich in meiner Wahrnehmung genau das ist, was eben diese rechten Kräfte und diese menschenverachtenden Kräfte ja selbst tun. Also damit tust du letztlich nichts anderes, meinem Empfinden, als diejenigen, die diese Punkte propagieren, zu bestätigen, zu sagen, ja, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst, aber du bist viel schlimmer. Und das ist etwas, was ja, in eine ähnliche Richtung geht wie das gerne genommene, damit sind wir jetzt auch bei einem sehr aktuellen Thema, die AfD sind gar keine wirklichen Patrioten, sondern wir sind hier die echten Patrioten. Das sind nämlich vaterlandslose Gesellen. Und wir Grünen sind die echten Patrioten. Das geht in eine sehr ähnliche Richtung und die halte ich grundsätzlich aber für grundfalsch, weil mir persönlich geht es nicht um Patriotismus. Ich lehne den mit jeder Faser meines Körpers ab. Und genauso lehne ich auch mit jeder Faser meines Körpers ab, Menschen anhand ihrer Intelligenz oder ihrer Rechtschreibung oder ihres Aussehens in besser oder schlechter zu bewerten oder sie dafür in irgendeiner Weise öffentlich bloßzustellen, weil das alles jeweils Faktoren sind, die ihnen auch aufdiktiert werden, die sie nicht selbst in der Form beeinflussen können.
Ja, vor allem, weil es ja gerade, wenn es so um Intelligenz geht, da werde ich noch mal ein Stück nervöser, weil mich gerade das auch an ganz dunkle Zeiten erinnert, wo ja auch versucht wurde, die weniger intelligenten Menschen möglichst auszumerzen. Und es ist ja auch Fakt, dass Menschen, die einen niedrigeren Bildungsstand haben, ja, die tendieren dazu, eher rechte Parteien zu wählen. Aber auch das muss ja aus einem systemischen Aspekt betrachtet werden. Und auch da müssen wir ja sagen, diese Menschen sind oft weniger gebildet, nicht weil sie dumm sind, sondern weil sie weniger Chancen haben, weil sie aus prekäreren Verhältnissen kommen, weil sie aus Städten oder Teilen Deutschlands kommen, wo Bildung eben noch weniger gefördert wird, als es in anderen Teilen Deutschlands ist. Und auch da kommen wir irgendwann ja eigentlich wieder am System an, wo wir sagen müssen, okay, der Kapitalismus ist schuld an diesen Verhältnissen, ne? Wir müssten das sehen und auch als solches benennen, brechen das dann aber von unserer Seite runter auf, ah, die sind einfach dumm. Und das finde ich auch kernfalsch. Und ich denke, wir haben das lange so gemacht oder viele Menschen haben das lange so gemacht und machen es bis heute so und gebracht hat es uns ja auch überhaupt nichts. Plus, muss ich auch ehrlich sagen, wenn wir darüber reden, irgendwie mit AfDlern ins Gespräch zu kommen oder sie eventuell davon zu überzeugen, dass die AfD vielleicht nicht die richtige Wahl ist, ich würde jemandem auch eher nicht zuhören, der mir sagt, ich sehe dumm oder hässlich aus. Habe ich oft genug, mein Pony ist da ja oft genug bei den rechten Problemen und bei dir die Fingernägel. Das sind auch so. Wenn mir jemand mit meinem Problempony kommt, denke ich mir so, okay, laber mich halt nicht voll. So. Und auf der anderen Seite denke ich, ist es genauso. Wenn ich ankomme und sage, du hässlicher Müllnazi, dann denkt sich mein Gegenüber ja nicht, was hat diese freundliche Frau wohl zu erzählen?
Lass darüber mal in Diskurs gehen.
Ja.
Ja.
Von daher, ich denke, wir müssen da ein bisschen erwachsener sein.
Ja, ich meine, je kürzer der Pony, desto länger die Diskussion, habe ich neulich gelesen.
Das stimmt bei mir aber leider auch.
Ja, zum Glück. Ich meine, was würden wir tun? Stellen wir vor, wir sind jetzt bei 23 Minuten. Wenn du einen längeren Pony hättest, dann wären wir hier wahrscheinlich nach 8 Minuten durch gewesen und müssten
Scheiße.
zumachen. Das wäre weder für uns noch für all die Zuhörenden an ihren Empfangsgeräten eine gute Nachricht.
Ja,
Ich
das
hatte noch
stimmt.
einen Punkt dazu, der mir jetzt leider entwischt ist, aber dann wird er auch nicht so wichtig gewesen sein. Ah ja, genau eine Sache dazu noch, eine kurze Anmerkung. Ich glaube, was da eben auch ganz oft übersehen wird oder ich glaube nicht mal übersehen wird, sondern bewusst übergangen wird, ist einfach auch die Tatsache, dass sehr viel von dem, was da immer wieder kritisiert wird an den Rechten, ist etwas, was am Ende zu Ende gedacht auf fehlende Bildung zurückzuführen ist. Eben gerade solche Dinge wie Rechtschreibung ist ja etwas, was im Kern auf fehlende Bildung zurückzuführen ist oder auf schlechte Bildung zurückzuführen ist. Und damit ja eben genau so ein Punkt, der von Rechten massiv angegriffen wird. Also Bildung ist ja etwas, das Rechte, wir sehen es jetzt im Moment an unserer rechten Regierung, die massive Angriffe auf das Bildungssystem fährt, wieder mal. Und je weiter nach rechts außen du gehst, desto mehr ist das da der Fall. Und das ist ja etwas, was wir immer kritisieren. Wir wollen als Linke, dass Menschen die Möglichkeit haben, sich zu bilden und sich darüber zu emanzipieren. Und dann, wenn Menschen eben diese Möglichkeiten genommen werden, das den jeweiligen Menschen vorzuwerfen, ist ein wahrscheinlich, ohne jemandem zu nahe zu treten, ist ein sehr liberaler Take an der Stelle.
Das ist wohl wahr. Gut, ich würde vielleicht mal ganz entspannt und chillig auf deinen zweiten Punkt
Auf meinen zweiten,
zu
sehr
sprechen
gerne, ja.
kommen.
Ich wollte mir tatsächlich gerade die Überleitung noch schnappen. Es ist ein sehr liberaler Take und entgegen jeder Liberalität, es wird jetzt wahrscheinlich dich und auch alle Zuhörenden wieder sehr erschrecken, was mein zweiter wichtiger Punkt ist, ist tatsächlich in meiner Wahrnehmung einmal die Abstimmung darüber, die jetzt wenig überraschend so ausgefallen ist, wie sie ausgefallen ist, aber ich würde es gerne als Gesamtkomplex betrachten, die einerseits die Wiedereinführung der Wehrpflicht, aber im Ganzen einfach die massive Hochrüstung und Militarisierung der Bundesrepublik Deutschland, die wir in diesem Jahr einfach noch mal mehr seit dem Zustandekommen der neuen Bundesregierung beobachten können. Das ist eine Entwicklung, die ich zutiefst beunruhigend finde, die andererseits auch mit allen Entwicklungen, die wir in den vergangenen Jahren hatten, eine sehr logische Entwicklung ist, dass die jetzt eintritt, aber trotzdem zutiefst beunruhigend in meinem Empfinden. Einfach auch daher, weil es so abzusehen war, dass das passieren wird und einfach niemand in den entsprechenden Positionen vorbereitet scheint darauf, dass das geschieht. Und eine dem wirklich linken Spektrum will ich das überhaupt nicht vorwerfen, weil wir alle, glaube ich, darauf vorbereitet waren, dass das passiert, aber dann auch nur im Rahmen unserer Möglichkeiten agieren können. Aber im sogenannten Mitte- bis liberalen Spektrum, das Ganze eine Dynamik angenommen hat, die ja zu einer vollständigen Militarisierung eben auch dieser Liberalen geführt hat. Und ja, das innerhalb weniger Monate jetzt in der Form tatsächlich geschehen ist, was ich massiv beunruhigend finde. Ich blicke dabei eben ganz speziell auch auf die Grünen, eben Liberale. Sie sind die verbliebene relevante liberale Kraft im parlamentarischen Betrieb. Aber auch die SPD, die ja getrieben von einem Boris Pistorius, aber als gesamte Partei diesen Weg einfach ohne mit der Wimper zu zucken mitgeht und ja sich wirklich alles ja komplett geschichtsvergessen in vielen Punkten meiner Wahrnehmung nach agiert, als hätte es nie einen Karl Liebknecht gegeben.
Ich wollte gerade sagen, für die SPD ist es ja fast schon Tradition, für Krieg und Aufrüstung sich gerade zu machen. Leider kann man momentan jetzt nicht die Abspaltung der MSPD von der USPD beobachten und demnach sehe ich jetzt auch noch nicht, dass die KPD bald wieder auf der Matte steht, wie es 1918 dann passiert ist. Nein, ich muss dir sehr zustimmen. Ich finde es fast schon traurig, dass man von der FDP wahrscheinlich eine bessere Positionierung der Wehrpflicht gegenüber erwarten hätte können als von den Grünen, denn die FDP ist mit ihrer Freiheitsliebe ja tatsächlich ein großer Gegner der Wehrpflicht, zumindest wie ich es nicht in allen Teilen anscheinend sehe ich an deiner Reaktion, aber ich weiß, dass es bei einigen so ist, vor allem bei den Julis, dass sie sagen, wir wollen die Wehrpflicht nicht, denn unsere Freiheit ist steht darüber und die Grünen im Gegensatz dazu, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, weil es mir sehr wichtig ist, die Grünen haben gegen das Wehrpflichtgesetz gestimmt, weil es ihnen nicht weitreichend genug war. Nicht, weil sie es ablehnen, sondern weil es ihnen nicht weitreichend genug war. Und dementsprechend kann man sich tatsächlich auf keine der Parteien im Bundestag verlassen, wenn man gegen Krieg und Wehrpflicht und Aufrüstung und Militarisierung ist.
Nur ganz kurz, man kann sich auf eine Partei da tatsächlich verlassen, das ist die Linke, aber
Ja.
aber das hat sich an der Stelle einfach als gegeben voraus. Das schneiden wir raus.
So in Rage, ich habe einfach die
Ich
Linke vergessen.
in der Nachbearbeitung nehme ich das K raus, man kann sich auf eine Partei verlassen.
Ja, perfekt.
Ich
Genau, man kann sich
weiß
nur auf
nicht, ob
eine
das
Partei.
funktioniert.
Genau.
Nee, aber ich nur ganz kurz, weil ich gerade so reagiert habe, ich stimme dir oder ich glaube nämlich, du hast recht, dass die Führung vor allem der FDP sich auch ganz öffentlich so positioniert, eben gegen die Wehrpflicht. Ich will eigentlich gar nicht so viel über die reden. Mir ist jetzt nur ganz kurz noch gekommen, dass, glaube ich, auch in der FDP ein Flügel existiert, um Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die eben diese grüne Linie auch so ein Stück weit vertritt, dass es ja sehr wohl um unsere Freiheit geht, aber unsere Freiheit kann nur dann existieren, wenn wir Menschen ihre Freiheit nehmen und sie dazu zwingen, an die Front zu gehen. Irgendwie, also die Begründungslogik dahinter ist eine ganz wirre auch. Aber ja, dazu zu den Grünen an der Stelle noch ganz kurz. Wir müssen uns auch darüber bewusst sein, dass die Tatsache, dass es diesen Wehrdienst jetzt gibt oder dieses neue Wehrdienstgesetz jetzt gibt, einzig und alleine in der letzten Konsequenz an den Grünen liegt, die im Bundesrat die Möglichkeit gehabt hätten, das zu verhindern. Die Linke und auch, um sie ein einziges Mal in der Geschichte positiv hervorzuheben, das BSW hat, die beiden Parteien haben dagegen gestimmt. Und damit wären nur die Stimmen der Grünen zusätzlich nötig gewesen, um das Ganze zu verhindern. Die Grünen haben aber aktiv dafür gestimmt, dass dieses Wehrdienstgesetz eingeführt wird und damit den Bundesregierungsparteien die nötige Mehrheit verschafft im Bundesrat, sodass es jetzt diese neue Wehrpflicht gibt und ab 1.1. diese Briefe verschickt werden. Wenn ihr im kommenden Jahr wählen dürft, denkt daran, was wir den Grünen an dieser Stelle zu verdanken haben. Genauso wie der SPD und der Union und auch der AfD, die ja ebenfalls eine Wehrpflicht möchte. Sie will nur nicht gegen Putin kämpfen, aber gegen alle anderen schon.
Lustigerweise war es mein zweiter Punkt, auch in diesem Sinne, aber nicht unbedingt nur der Entscheid über die Wehrpflicht, sondern die daraus entstandenen Streiks gegen die Wehrpflicht. Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, was den jungen Menschen in diesem Land ab nächstem Jahr droht, müssen wir auch darüber sprechen, wie sie sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass das passiert. Eben mit diesen Streiks am 5.12., die ja in ganz Deutschland Zehntausende an SchülerInnen und solidarischen Menschen angezogen haben. Der nächste Streik wird am 5.3. sein. Darüber haben wir bereits geredet. Was an dieser Stelle auch wichtig ist, ist, dass es ganz verschiedene Arten gibt, sich zu verweigern, diesem Dienst zu verweigern. Ich würde niemals illegale Dinge empfehlen, denn das halte ich für falsch. Aber es gibt beispielsweise legale Substanzen, die man in diesem Land konsumieren darf, die relativ grün sind. Und wenn man da einen positiven Test hat, ist das auf jeden Fall nicht gut für die Musterung. Außerdem gibt es viele Anlaufstellen, die dir helfen können oder die euch helfen können, aus dieser Pflicht eben rauszukommen. Auch die Linke stellt Beratungen zur Verfügung. Das mit dem Brokkoli habe ich übrigens angeführt, weil Jan van Aken selbst das in einer Talkshow schon mal gesagt hat. Tut es nicht, wenn ihr es nicht eh schon tut. Aber wenn ihr es eh schon tut und volljährig seid, kann es helfen.
Ich hab dazu vor ein paar Tagen auch einen sehr schönen Take gehört, der mir, ich meine, ich wähne mich da tatsächlich, ich weiß nicht, ob es unvernünftig ist, auf einer relativ sicheren Seite, aufgrund meines Alters, meiner körperlichen Vorverfasstheit und verschiedener anderer Dinge, weswegen die mich, glaube ich, gar nicht haben wollen. Aber als ADHS-Patient, ich nehme ja, ja, verschreibungspflichtige Medikamente, also in meinem Fall Medikinet und was ja ein Amphetamin ist, egal. Wenn ihr auch in der Position seid, habe ich, wie gesagt, vor ein paar Tagen den schönen Take gehört, gebt das einfach an bei der Musterung und sagt, ja, ich nehme das, aber ich gehe da noch ein Stück weiter, ich nehme das missbräuchlich. Dann seid ihr wohl auch sehr schnell raus.
Es gibt allerlei Möglichkeiten, um sich daraus zu wieseln, und ihr solltet sie alle nutzen. Ich finde, wenn man schon in die Position kommt, sich in so einem in so einer Zwangsmusterung wiederzufinden, wo man schon schön seine Hose runterlassen und einen fremden Mann sonst woran lassen muss, dann darf man auch auf solche Mittel zurückgreifen, um sich dessen zu entziehen. Denn ich finde, es ist eine absolute Frechheit, junge Menschen zu sowas zu zwingen. Auch wenn wir das früher auch schon hatten und mit mir ist nichts Schlimmes passiert oder was auch immer da gerne angeführt wird. Ja, ich finde, es ist, um nochmal auf meinen Punkt zurückzukommen, es bereitet mir viel Hoffnung zu sehen, wie viele junge Menschen sich stark machen gegen dieses neue Wehrdienstgesetz. Und ich glaube, genau an diesem Punkt und vielleicht auch gerade weil diese Streiks viel von sozialistischen Organisationen mit begleitet wurden und werden, haben wir hier eine ganz große Möglichkeit, das Problem Wehrpflicht auch systemisch zu betrachten und eben im Gegensatz zu den Brandmauer-Demos in der Jugend was zu bewegen und sie zum Hinterfragen zu bewegen und es eben nicht nur als einmalige Aktion irgendwie stehen zu lassen.
Das ist tatsächlich auch was, was ich an der Stelle, wie ich finde, auch in Richtung der Linken sehr positiv bewerten möchte an der Stelle, gerade mit Blick auf die Demos. Es ist natürlich etwas, das nur in meinem Erleben so stattfindet, aber ich glaube, dass ich da jetzt nicht allzu weit weg bin von allem anderen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Linke, die diese Demos versucht, irgendwie für sich zu vereinnahmen. Obwohl sie in einer sehr guten Position wäre, um das zu können, sondern sich hier einfach solidarisch zeigt und damit dem, was ich eigentlich immer für das Richtige halte, den richtigen Ansatz halte, sich als eine ja, Bewegungspartei so ein Stück weit positioniert und das solidarisch begleitet, unterstützt, hilft, wo sie kann. Aber eben nicht versucht, das Ganze zu vereinnahmen, was, glaube ich, auch auf sie positiv zurückfallen kann am Ende des Tages. In meiner Wahrnehmung ist es was sehr Positives. Ich glaube nicht, dass ich damit alleine bin, aber es ist, glaube ich, auch eben im Sinne der Sache etwas extrem Richtiges, dass eben nicht versucht wird, das für parteipolitische Zwecke auszuschlachten, sondern einfach die Alternative zu bieten. Gleichzeitig ist das, was du sagst, etwas, was mir auch extrem viel Hoffnung gibt. Ich glaube, dass wir hier gerade erleben, dass sich eine Generation von jungen Menschen politisiert und sich ja ein Klassenbewusstsein tatsächlich entwickelt über ein Thema, über einen Missstand, der für viele einfach noch sehr viel greifbarer ist, als es in der, ich nenne es mal, vorangegangenen Generation junger Menschen die Klimakatastrophe war, die natürlich auch für extrem viele Menschen bereits heute sehr direkt greifbar ist, aber trotzdem ein, ja, in einer Weise schleichender Prozess ist, dass das nicht eine so drastische Veränderung auf einen Schlag ist, wie es bei der Wehrpflicht eben der Fall ist, die deren Wiedereinführung, wie gesagt, in meinem Empfinden wirklich der größte politische Rückschritt seit vielen Jahrzehnten möglicherweise in der Geschichte der Bundesrepublik ist.
Ja, das sehe ich sehr ähnlich. Ich glaube, da sind wir uns sehr einig. Ich glaube, das gesamte Thema hat uns beide in den letzten Wochen und Monaten am allermeisten vereinnahmt. Du hattest ja deine große 70 Gründe gegen die Wehrpflichtaktion, die du, meine ich, gestern beendet hast. Oder
Nee, ich habe sie tatsächlich am Wochenende, ich glaube am Samstag habe ich, da habe ich dann an einem
Samstag.
Tag die letzten, ich glaube, 8 Gründe noch durchgedrückt, weil es stand mir bis hier. Ich hatte die alle schon vorgedreht, aber ich
Schwierig.
wollte die jetzt loswerden.
Ja. Aber du hast da sehr viel Arbeit reingesteckt, auch. Du warst ja auch
Ja.
auf dem Streik, auf der Demo. Ich habe mich auch extrem viel damit beschäftigt, auch im Bündnis. Ich glaube, das ist etwas, was uns sehr umtreibt. Und da will ich gar nicht wissen, wie sehr es die jungen Menschen umtreibt, die tatsächlich betroffen sind, weil auch ich, also ich bin sowieso erstmal eine Frau, also da bin ich erstmal ohnehin fein raus, aber jetzt ja auch nicht mehr in einem Schulalter, dass mir das irgendwie drohen würde. Und da habe ich auch ganz viel Respekt vor 16-, 17-Jährigen, die sich jetzt so stark machen für ihre MitschülerInnen, für sich selber. Das ist nicht selbstverständlich. Und mit 16 war ich noch nicht so stabil, so viel ist sicher.
Nee, ehrlicherweise auch, also mit 16 habe ich ganz andere Dinge gemacht. Und ja, also das finde ich auch, ist ist wirklich beachtlich. Was mir jetzt noch ganz wichtig ist an der Stelle, ich habe die Tage gesehen, es wird wohl tatsächlich so sein, dass dass das Ganze, die Nichtbeachtung dieser Briefe oder Nichterscheinen zur Musterung, dass das mit massiven Strafen belegt wird, also bis zu 1.000 € Strafen. Ich glaube, was da wirklich als nächstes anstehen muss, ist, dass Soli-Force gestartet werden. Ich persönlich wäre da auch, wenn jemand bis hierher mitgehört hat, in Sachen Sponsoring für uns jetzt, glaube ich, für uns beide sprechen zu dürfen. Wenn nicht, dann sag's, dann schneide ich's raus. dass Sachen in solche Fonds für erstmal sowas zu starten und zweitens dann Geld reinzupumpen für junge Menschen, die sich dem verweigern und damit Strafen belegt werden, dass sie sich einfach keine Sorgen machen müssen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass da Dinge zustande kommen, die auch in Richtung des Staatsapparates und der Bundeswehr, die das durchführt, signalisieren, dass da Strukturen da sind, die es Menschen ermöglichen, sich hier zu verweigern und wirklich ekelhaft zu sein, ohne Angst haben zu müssen. Und also ich glaube, dass das etwas ist, was jetzt als nächstes anstehen muss. Zusätzlich, weil wir jetzt sehr am Jahresende eben sind, wenn ihr eure Urlaubsplanung für das nächste Jahr noch nicht gemacht habt, wenn ihr arbeitet, nehmt euch bitte auf jeden Fall den 5. März schon mal frei. Ich persönlich befinde mich in der Lage, in der extrem komfortablen Lage, sagen zu können, ich gehe da nicht arbeiten, finde ich damit ab, Chef. Ich weiß, dass das für sehr, sehr viele andere Menschen nicht gilt. Wenn ihr sagen könnt, ihr könnt das irgendwie tatsächlich als Streik wuppen, macht das. Ansonsten nehmt euch bitte den Tag einfach frei, damit ihr hier Solidarität zeigen könnt, ohne euch selbst in massive Schwierigkeiten, in existenzielle Schwierigkeiten zu begeben.
Das nochmal, was ein sehr wichtiger Punkt. Genau, ihr müsst euch nicht selber belasten. Mit Blick auf die Zeit, was wäre denn dein dritter und letzter Punkt dieses
Drei.
Jahres?
Mein letzter Punkt ist ein absoluter Tiefpunkt im deutschen Politikbetrieb. Nee, sowohl im deutschen Politik als auch im deutschen Kulturbetrieb. Ein sehr junger Punkt, der jetzt vor wenigen Tagen aufgekommen ist, der Robert Habeck-Film. Hast du das mitbekommen? Okay. In den deutschen Kinos läuft ein Film über Robert Habeck, über den Wahlkampf von Robert Habeck, der mit, ich glaube, über 100.000 € Filmförderung ausgestattet wurde, während der Regisseur dieses Films der Wahlkampfmanager von Robert Habeck ist, der in diesem Wahlkampf einfach eine Kamera mitgenommen hat und mitgefilmt hat. Ich muss der Transparenz halber an dieser Stelle sagen, dass ich diesen Film nicht gesehen habe. Mir hat es gereicht, eine extrem umfassende Filmanalyse von Wolfgang M. Schmidt, die ich an dieser Stelle sehr gerne empfehlen möchte, zu sehen dazu. Und vom lieben Kollegen Simon David Dressler noch eine weitere Zusammenfassung dazu zu erhalten. Mir reichen die Umstände, die es dazu gibt. Dass dieser Film existiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben, wie er entstanden ist und wer dafür verantwortlich ist. Weil für mich ist ja einfach die Tatsache, dass er existiert, sagt für mich alles aus, was inhaltlich von diesem Wahlkampf zu halten war. Das war, fällt zwar zu großen Teilen ins vergangene Jahr, aber eben auch in dieses Jahr mit rein und gipfelt jetzt in diesem Film. Einfach, dass wir uns gesamtpolitisch an einem Punkt befinden, an dem es einfach nicht um Inhalte geht, sondern um Bilder, um Narrative und um Küchentisch, um es mal so zu sagen. Und das ist, glaube ich, etwas, worüber wir so noch mal mehr sprechen sollten im Ganzen, wie wir Inhalte einfach wieder auf den Küchentisch bringen.
Lustigerweise kenne ich sogar jemanden, der es geschafft hat, dass Robert Habeck in dieser Wahlkampfzeit zu ihm nach Hause gekommen ist, um so ein Küchentischgespräch zu führen. Ja, es ist insgesamt das, was uns ja immer sehr vorgehalten wird und wurde, was ja auch ein tatsächliches Problem war, so der Personenkult, den wir um Sarah Wagenknecht in der Vergangenheit hatten, den Sarah Wagenknecht sich selbst in ihrer eigenen Partei eben gegeben hat und der bei den Grünen ja aber auch riesig war, dass es am Ende, wie du schon sagtest, nicht um Inhalte ging, sondern was für ein netter Bursche eigentlich der Robert ist. Und der sieht ja auch so freundlich aus. Und es ist ja auch wahr, dass er wesentlich charismatischer war, als ein Friedrich Merz es jemals sein könnte. Und Charisma ist natürlich in der Politik wichtig. Das möchte ich gar nicht negieren, dass das nicht so ist. Aber wenn wir von Wahlkampf sprechen, slide ich ganz kurz in meinen Punkt über, denn mein letzter Punkt wäre die Wahl von Zoran Mamdani in New York als Bürgermeister gewesen. Und der ja mit Inhalten diese Wahl gewonnen hat, und zwar mit demokratisch-sozialistischen Inhalten, mit Themen wie Miete, öffentlicher Nahverkehr, was wir als Linke in Deutschland ja jetzt auch sehr viel stärker übernommen haben, der dort gesagt hat, okay, ich setze ausschließlich auf Inhalte, auch ein sehr sympathischer Mann, mal abgesehen davon, aber der vor allem diese Lebensrealitäten in den Vordergrund gestellt hat. Etwas, was die Grünen an keiner Stelle gemacht haben oder an wenigen Stellen vielleicht lokal gemacht haben, aber im Großen und Ganzen nicht, aber so getan haben, als ob, indem sie sich in Wohnzimmer von Leuten gesetzt haben, wir hören euch zu, aber am Ende des Tages trotzdem pur kapitalistische Politik und eben nicht Politik, die den Menschen tatsächlich helfen würde. Vielleicht ein ganz schöner Kontrast an dieser Stelle.
Absolut. Ich meine, man muss da, glaube ich, auch noch mal dazu sagen, dass dieses gesamte Konzept dieser Küchentischgespräche ja im Kern, ich will jetzt gar nicht groß auf die draufhauen, weil mir das ein bisschen, ja, ich weiß nicht, mache ich eh die ganze Zeit. Deswegen, nee, aber rein inhaltlich, um es in der Analyse noch zu Ende zu bringen, ich glaube, dass diese Oder ich bin mir sehr sicher, dass diese Küchentischgespräche ja auch nur ein in der Kürze der Zeit, was da möglich war, Abklatsch der Haustürgespräche der Linken, die ja bereits Monate zuvor eingesetzt haben, ja eigentlich mit einem nicht direkt an den Wahlkampf geknüpften Ziel, sondern einfach aus der Neuaufstellung und Neuordnung der Partei heraus entstanden ist, nach der Abspaltung des Wagenknecht-Flügels. Und der Neuwahl der neuen Spitze von um Ines Schwertner und Jan van Aken, was daraus ja eigentlich entstanden ist und dann im Wahlkampf, glaube ich, einfach ein praktisches Mittel war, dass das schon existierte. Aber ich glaube, dass da eben diese Küchentischgespräche, die dann mit einzelnen Menschen sehr medienwirksam geführt wurden, einfach ein, ja, Abklatsch des Ganzen war, der aber eben niemals auf inhaltliche Erkenntnis aus war, sondern einfach nur auf die reine Inszenierung. Um damit dann direkt zu deinem Punkt zu kommen, die Kampagne von Soran, glaube ich, ist dann auch noch zusätzlich eine, die unter dem Aspekt betrachtet werden muss, weil wir da gerade sind, bei der inhaltlichen Auseinandersetzung. Er war ja auch der Einzige und ist, glaube ich, bis heute, zumindest in einer Wahlkampfsituation, der einzige US-amerikanische Politiker, der sich offen Palästina-solidarisch positioniert hat und es noch immer tut bis heute. Und das ja auch aus einer reinen Analyse der bestehenden Fakten heraus geschehen ist. Einfach, wir sehen hier, dass offensichtlich ein Völkermord geschieht und damit mache ich mich nicht gemein, sondern stehe ganz aktiv dagegen. Was dann ja auch eine in diesem Wahlkampf eine extrem populäre Position oder eine seiner populären Positionen wurde in der Wahrnehmung von außen, während es immer wieder als Waffe gegen ihn einzusetzen versucht wurde, was aber absehbarerweise nicht funktioniert hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was ja, da nochmal sehr dafür spricht, dass einfach diese vermeintlich unpopulären, weil von mächtigen Akteuren nicht gewollten Positionen immer besser bespielbar werden, wenn wir da oder wenn generell nicht nur wir, sondern wenn generell einfach mit einer richtigen Analyse rangegangen wird, wenn gesagt wird, was ist da tatsächlich der Punkt dahinter, was ist richtig? Und was ist das, was tatsächlich geschieht? Und damit war das ein Punkt, der wahrscheinlich zuvor von sämtlichen Marketingstrategen der Welt mit aller Kraft abgelehnt worden wäre, dieses Thema zu bespielen. Und er hat es einfach ganz offen bespielt und es hat, glaube ich, nicht nur nicht geschadet, sondern auch aktiv geholfen, dass er sich da einfach, ja, man kann sagen, gerade gemacht hat.
Ich glaube, an dieser Stelle würde ich auch ganz gerne, wie schon angekündigt, ein bisschen ins Jahr 2026 schauen und keine, also ich weiß nicht, ob ich es erwarte, aber einen Wunsch fürs nächste Jahr äußern. Und dieser Wunsch wäre, dass auch die Partei Die Linke es schaffen würde, sich in diesem Thema etwas besser, eindeutiger und gemeinsamer zu positionieren. Ich denke, wir haben schon große Fortschritte innerhalb der Partei gemacht. Ich glaube, die Basis unterscheidet sich ohnehin sehr von der Parteispitze, was dieses Thema angeht, zumindest in der öffentlichen Kommunikation. Ich würde mir wünschen, dass das noch besser funktioniert und wir uns noch eindeutiger mit den Unterdrückten auf dieser Welt solidarisieren. Weil das ja auch im Kern unsere Partei eigentlich widerspiegelt.
Ja, ich glaube tatsächlich auch, das ist ein Eindruck, den ich immer mehr gewinne, dass es ein, ja, dass die Parteispitze, auf Bundesebene da, glaube ich, gar nicht so schlecht in Anführungszeichen dasteht, wie es gerne angenommen wird. Ich glaube, es ist etwas, das in vielen Landesspitzen. Ich hoffe jetzt, dass mir, weil ich das so formuliere, kein innerdeutscher Regionalchauvinismus vorgeworfen wird. Aber trotzdem glaube ich, gibt es Landesverbände, die da einfach ja etwas schlechter oder was heißt schlechter, etwas weniger solidarisch aufgestellt sind, als es andere sind. Ich sage ja immer sehr gerne, ich bin so Gott froh, dass ich in Bayern wirklich einen extrem stabilen Landesverband habe. Aber da gibt es eben auch andere. Und ja, ich trage das, also da bin ich voll bei dir. Ich glaube, es wäre ja schön, wenn wir das einfach nochmal mehr in der Breite hinkriegen, alle miteinander da uns solidarischer zu positionieren.
Ich denke auch. Und ich glaube, das würde uns auch helfen in Anbetracht der anstehenden Landtagswahlen nächstes Jahr, die ja auch nicht unbedeutend sind. Glaube ich, auch da wird dieses Thema nochmal irgendwo an Relevanz finden, auch wenn man natürlich auf Landesebene sehr wenig für oder wider tun kann, was jetzt beispielsweise Waffenlieferungen oder ähnliches angeht. Na, das sind alles Bundesthemen. Ich glaube trotzdem, dass man sich in der Gänze solidarisch zeigen sollte und dass auch dann Menschen einem eher zugewandt sind.
Ja, gut, ich glaube, dass es, dass gerade diese Unterscheidung zwischen der Landes- und der Bundespolitik, ich glaube, dass die oft ein bisschen zu kurz greift, weil ja, die auf Landesebene können keine Bundesgesetze beschlossen werden in dem Sinne, aber eben gerade jetzt mit dem Wehrdienstgesetz haben wir es ja gesehen, mit Blick jetzt auf Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wo in Kürze gewählt wird, da wäre da jeweils eine Linke mit in der Landesregierung gewesen, beispielsweise, dann wäre dieses Gesetz gescheitert im Bundesrat. Oder auch hätten da die Grünen sich richtig verhalten, in beiden Regierungen sind sie vertreten, dann wäre dieses Gesetz gescheitert. Also es ist, glaube ich, auch etwas, was durchaus berücksichtigt werden muss und sollte, dass auch Bundespolitik auf Landesebene voll mit berücksichtigt werden muss und auch in den, auch bei Kommunalwahlen, die anstehen, glaube ich, sollte das durchaus mit berücksichtigt werden. Schlicht auch aus dem Grund, dass wenn eine Partei bei einer Landtagswahl komplett abgewatscht wird, das Rückschlüsse auf die Bundespolitik zulässt und damit, eine Partei auch in die Situation gebracht wird, ihre Bundespolitik oder bundespolitischen Entscheidungen zu überdenken. Wir werden im kommenden Jahr auch die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben, bei der jetzt die Option besteht, dass die SPD erstmals bei einer Landtagswahl an der 5%-Hürde scheitert. Und das ist kein unrealistisches Szenario im Augenblick.
Ja, und das zeigt ja auch, wie groß die Unzufriedenheit in Gesamtdeutschland ist, wie du schon gesagt hast. Und ich meine, auch jetzt bei den Kommunalwahlen, zumindest in NRW, ließ sich ablesen, der Erfolg der Bundestagswahl der Linken hat sich auch in diese Landtagsergebnisse getragen. Das ist aber auch kein Selbstläufer und für keine Partei ist ein vergangener Erfolg ein Selbstläufer. Man sollte immer zu sich weiterentwickeln und mit den Menschen reden. Eine Sache, die wir ja, wie wir schon vorhin gesagt haben, immer wieder tun. Also, ich weiß gar nicht, an wie vielen Haustüren ich geklingelt habe, in den letzten 12 Monaten. 24 Monate sind es nicht. Ja, ich glaube, das sind alles Fragen, die immer wieder auf sich selbst Bezug nehmen und die man nicht außen vor lassen darf. Gibt es noch andere Dinge, die du für nächstes Jahr erwartest? Weil ich muss ehrlich sagen, ich war sehr unschlüssig in den Überlegungen dazu. Das Einzige, was ich noch hatte, war so ein mögliches AfD-Verbot, was ja irgendwie im Raum steht, was ich aber nicht für realistisch halte.
Also ich habe einmal, was ich sehe, ist ein, wie sage ich das jetzt? Es gibt seit gestern Abend halt nochmal neue Entwicklungen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die USA haben Venezuela jetzt ganz direkt angegriffen, was für mich zwei Dinge bedeutet. Einerseits ist ein Angriffskrieg jetzt faktisch, auch wenn Sie es wahrscheinlich noch nicht so nennen, aber wir haben hier jetzt faktisch einen Angriffskrieg, der von den USA auf ein anderes Land ausgeht, was, glaube ich, auch nochmal die Dynamik in der Ukraine ganz massiv beeinflussen wird, weil es extrem schwer zu rechtfertigen sein wird, dass Venezuela nicht mit aller Macht unterstützt wird. Und mit, also es wäre im Moment meines Erachtens keine vermessene Forderung, dass Venezuela mit Langstreckenraketen ausgestattet wird, um sich gegen einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu verteidigen. Dass das nicht passieren wird, darüber brauchen wir nicht zu reden. Dass es trotzdem in jedem Fall richtig ist, solange die ukrainische Bevölkerung da dafür ist, der Ukraine jede Unterstützung zukommen zu lassen, darüber brauchen wir auch nicht zu reden. Aber es wird extrem schwer sein, das eine zu rechtfertigen und das andere gleichzeitig auch zu rechtfertigen. Also die Unterstützung auf der einen Seite aufrechtzuerhalten und auf der anderen Seite nicht. Gleichzeitig mit Blick eben weiterhin auf die USA, aber eben auch auf das von dir angesprochene AfD-Verbot. Ich sehe eher ein Gerichtsurteil, das die Einstufung des Bundesverfassungsschutzes der AfD als gesichert rechtsextrem bestätigen wird. Und erwarte dann ehrlicherweise, dass die USA, Deutschland und deutsche Staatsbedienstete mit schweren Sanktionen belegen wird, so wie wir es jetzt ja auch bei verschiedenen NGOs schon hatten. Also ich sehe eher eine weitere Eskalation, die von den USA ausgeht und sich gegen demokratische Institutionen im Rest der Welt richtet. Und ich bin sehr gespannt, was da für ein Umgang damit dann gefunden wird. Weil ich glaube, ehrlicherweise auch, dass von Seiten Donald Trumps und der MAGA-Bewegung je mehr jetzt an, das klingt jetzt so ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber je mehr an Epstein-Files veröffentlicht wird, desto mehr Grund werden sie haben, andere Brandherde zu beschleunigen und die Aufmerksamkeit von uns allen auf andere Themen zu lenken. Und das beunruhigt mich an der Stelle massiv.
Ja, sehr verständlich. Ich glaube, die Machenschaften Donald Trumps fallen hier natürlich an vielen Stellen auch auf fruchtbaren Boden. Also, dass die AfD eng mit der MAGA mit denen zusammenarbeitet, ist ja überhaupt kein Geheimnis. Und dass auch Friedrich Merz sich jetzt nicht unbedingt dagegen sträubt, dass es immer salonfähiger wird, die Antifa als Terrororganisation zu betiteln. Also er hat es selber nicht getan, aber ich glaube, er findet es jetzt auch nicht unbedingt schlimm, dass das immer mehr Gesprächsthema ist. Ich glaube, wir werden weiterhin einen starken Rechtsruck beobachten, gar keine Frage, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und ich glaube, die Frage ist, wie gut wir es schaffen, uns zu organisieren dagegen, und wie gut wir es schaffen, eben auch Fehlinformationen, die ja immer wieder vor allem auf Social Media gestreut werden, uns entgegenzusetzen. Und ich sehe es da wiederum nicht, dass uns die Bundesregierung dabei viel Unterstützung bietet. Im Gegenteil, ich habe gestern auf Instagram gelesen, lass mich lügen, ich weiß nicht mehr genau von wem, aber ein CDU-Politiker, meine ich, hat da Hate Aid, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist eine NGO, die sich gegen Hass im Netz eben organisiert und dort auch Unterstützung für Betroffene, vor allem Rechtsunterstützung bietet, stark kritisiert hat und meinte, eine linksaktivistische Organisation sollte man ja wohl nicht fördern. Wo ich mir denke, wo ist das linksaktivistisch, Menschen zu helfen, die im Internet solchen grausamen Dingen ausgesetzt sind? Eine Genossin und Kollegin, Josie, Stop Crying Josie auf Instagram, die seit Monaten wird diese Frau belagert und bekommt täglich Vergewaltigungswünsche. Und HateAid hat sie sehr stark unterstützt. Und genau solche Organisationen sollen jetzt ausgemerzt werden. Also ich denke, wir sehen da ähnliche Strukturen, wie sie in der USA noch viel, viel stärker schon vorhanden sind. Und denke, ja, das ist jetzt die Zeit, wo wir uns richtig ranhalten müssen.
Ja, definitiv. Nur der Vollständigkeit halber, Christoph Ploss war das von der CDU in Hamburg. Ja, HateAid gehört ja auch zu den Organisationen, die mit solchen massiven Sanktionen belegt werden. Also die Vorsitzenden oder Leiterinnen, ich weiß nicht genau, wie da der interne Begriff ist, haben Einreiseverbote in die USA erhalten. Und das fügt sich halt in ein Gesamtbild an Maßnahmen gegen Personen oder Organisationen, die sich gegen autoritäre Strukturen und gegen Menschenverachtung letzten Endes richten, die von den USA gefahren werden, wo wir, glaube ich, auch im Gesamten nochmal überdenken müssen, wie wir uns bei solchen Dingen positionieren und wie wir damit umgehen. Und ich möchte jetzt nicht den Take aufmachen, dass die USA gegenüber der First Nation kein legitimer Staat sind. Aber es ist, glaube ich, etwas, wo man einen Take, bei dem man sich nicht wundern dürfte, wenn er irgendwann aufgemacht wird. Und ja, also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, was da passieren wird und bin gleichzeitig auch besorgt. Ich glaube, wir müssen da uns darauf einstellen, dass es noch schwieriger, noch schlimmer wird, ja.
Das klingt ja erstmal nach einem super Ausblick fürs Jahr 2026, mit dem wir hier gerade enden. Vielleicht noch, bevor wir tatsächlich den Podcast mit Alles wird ganz schrecklich, Hilfe, wir müssen ganz viel tun, bevor wir damit Schluss machen, haben wir vielleicht noch ein paar positive Worte. Ich würde sagen, ich bin, wenn man sich beispielsweise anschaut, das ist natürlich sehr persönlich, aber wie viele Menschen dir folgen, wie viele Menschen mir folgen. Wir sprechen von Zehntausenden, die allein uns beiden jeden Tag zuhören. Und ich glaube, da draußen sind eine ganze Menge Leute, die gar keinen Bock haben, dass das alles immer schlimmer wird und die gar keine Lust haben, sich damit zufrieden zu geben, wie es gerade ist. Und ich glaube, das ist ein Riesenpotenzial, was wir da vor uns haben, und wo ich auch sagen möchte, hey, wenn ihr es könnt, macht euren Mund auf und werdet gerne auch KollegInnen. Also je mehr linke InfluencerInnen es gibt, desto mehr Leute haben wir, die uns potenziell zuhören oder in eurer Nachbarschaft, in eurer Familie. So jeder von uns kann was tun und ich glaube, insofern es uns möglich ist, sollte auch jeder von uns was tun.
Definitiv. Also ich glaube auch, dass eben genau das, was wir sehen, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, in Bezug auf die Schulstreiks, dass davon eine, ja, ein, dass das eine Initialaktion sein kann. Wir sehen auch international massive Verbesserung und massive Organisation in der Arbeiterinnenbewegung weltweit. Wir haben es ja in Italien gesehen, wie Generalstreiks die Regierung massiv unter Druck setzen. Wir sehen in Mexiko, dass ja links regiert ist, aber wir sehen da sehr, sehr starke Organisationsstrukturen, die immer weiter zunehmen, um eben auch den amerikanischen Kontinent so jetzt nochmal mit reinzunehmen. Und im Allgemeinen sehen wir überall auf der Welt, dass sich etwas tut und dass Menschen sich organisieren. Und das nimmt bei uns jetzt auch, Deutschland hängt da leider immer historisch so ein Stück weit hinterher, aber es tut sich auch bei uns langsam, aber sicher etwas. Und das gibt mir Hoffnung. Ich glaube, dass wir es schaffen, wenn wir anerkennen, dass wir uns als arbeitende Menschen auf diese staatlichen Strukturen, die uns umgeben, einfach nicht verlassen können, dass wir dann massives Potenzial haben, etwas zu verbessern und zu verändern und ja, einer besseren Welt wieder all der Widerstände, die es da gibt, zuzuarbeiten und der etwa diesen Widerständen etwas entgegenzusetzen.
Das hast du ganz wunderbar gesagt. Ich denke, das sind ein paar schöne Abschlussworte. Auch wenn unser Podcast noch nicht das gesamte Jahr gelaufen ist, würde ich an dieser Stelle mal im Namen von uns beiden Danke sagen für alle Leute, die uns in den letzten 2 Monaten angehört und zugehört haben, die uns beide auch schon sehr viel länger vermutlich unterstützen und uns beim Quasseln zuhören. Und ich freue mich sehr aufs nächste Jahr und noch viel mehr Gequassel und noch viel mehr Podcast und noch viel mehr alles.
Wundervoll. Das hast du, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke dir.
Perfekt. Dann einen wunderschönen Tag noch.
Dir auch und ihr alle startet gut ins neue Jahr.
Tschüss.